Siehe, ich lege euch heute vor den Segen und den Fluch. Den Segen, wenn ihr gehorchen werdet den Geboten des Herrn, eures Gottes, den Fluch aber, wenn ihr nicht gehorchen werdet den Geboten des Herrn, eures Gottes. Das ist aus 5. Mose 11, Vers 26 und 27. Das ist ja das Alte Testament. Da könnte man jetzt sagen, das ist doch gar nicht mehr gültig. Das gilt nicht mehr, sagen manche Kinder. Doch. Ich will versuchen, uns nochmal in Erinnerung zu rufen, um was es Gott eigentlich ging. Und hoffe, dass wir am Schluss vielleicht da einig sind, dass man nicht so pauschal sagen kann, das gilt gar nicht mehr. Von Beginn an, und wenn man an den Beginn der Bibel denkt, woran denkt man dann? An Adam und Eva, ja, oder die Schöpfung? Gut, ich dachte jetzt an Adam und Eva, das war immer im Beta-Kurs sehr schön, im Alpha-Kurs meine ich, da sind wir so ungefähr jedes zweite Mal wieder zum Thema Adam und Eva gekommen. Aber das soll kein Schaden sein. Schon bei Adam ging es Gott darum, dass Adam ein Ebenbild sein sollte. Er sollte Gott ähnlich sein, er sollte abbilden, ein Stück weit, wie Gott ist. Natürlich sollte er nicht gleich sein, das ist eigentlich klar. Aber ähnlich, ja, in seinem Wesen, in seiner Art. Selbstverständlich ist es nicht richtig und manchmal etwas albern, und das greifen manche Komiker ja gerne auf, dass sie sich darüber lustig machen, dass der Gott ja irgendwie ähnlich ist wie der Mensch. Das ist sehr dumm eigentlich, weil Gott hat nie gesagt, ich bin so wie mein Geschöpf, sondern er hat klargemacht, in sein Geschöpf hat er etwas von seiner Art, seinem Wesen hineingelegt. Auch der Mensch ist in der Lage, kreativ zu sein, etwas zu schaffen, ist sehr klug, sehr fähig. Aber er ist eben ein Abbild. Er ist nicht original so wie Gott. Er kommt da nicht dran. Das ist doch klar, eigentlich. Das Ziel war und ist, dass Adam Gott ähnlich war und sein sollte und Gott mit ihm sein konnte. Gott mit uns, das war immer das Ziel. Eine gute, ungetrübte, versöhnliche Gemeinschaft. So, nun ist jetzt Gott nach wie vor ja immer noch heilig. Und die Gemeinschaft mit Gott muss natürlich irgendwo auch die Voraussetzungen schaffen, denn Gott hat nun mal keine Chance, mit unheiligen Dingen zusammen zu sein. Wenn da etwas betrübt ist, wenn da etwas nicht läuft, wenn da Dinge unversöhnlich sind, dann kann er einfach nicht dabei bleiben. Und genauso wie er die Wahrheit ist und offenbart, kann niemand bei ihm sein, der in Unwahrheit ist, der versteckt, der etwas Finsteres birgt oder in Finsternis sich selber bergen will. Siehe, ich lege euch heute vor, ist ein Spruch, den er später dann zu den Israeliten sagt. Aber auch bei Adam schon war es immer die Entscheidung von ihm selber. Adam und Eva natürlich. Eigentlich ist der Mensch ja in beiden geschaffen. Und auch bei Adam und Eva ist es Gott gewesen, der gesagt hat, siehe, ihr seid frei. Er sagt, siehe, es ist deine Entscheidung, nicht von dem einen Baum der Erkenntnis zu essen, nicht von der einen Frucht. Und es scheinen viele Früchte oder viele Bäume in diesem Garten Eden gewesen zu sein. Und wir sind letztendlich auch heute noch in dieser misslichen Lage, dass wir gerne alle Früchte genießen möchten und die Konsequenzen gerne auch beiseite lassen. Warum musste Eva genau von dem einen aus den Hunderten nehmen? Das war ja gar nicht so das Problem. Das Problem war eigentlich, warum musste sie an dieser Stelle Gott misstrauen? Denn im Kern war es Misstrauen. Sie glaubte nicht, dass Gott wirklich aus gutem Grund genau diesen einen verboten hatte. Oh, Verbote, ganz schwierig. Aber das ist eigentlich gar nicht so der Kern von dem Ganzen, denn Gott hat ja gar nicht so mit Verboten argumentiert oder gehandelt. Er hat ja eigentlich immer Freiheit gelassen. Wenn man sich das Verhältnis anschaut, sagen wir mal 100.000 Bäume und Früchte, greift zu, aber den einen einzigen nein. Das scheint ja fast gar nichts zu wiegen. Doch wiegt es bei Eva erst, später bei Adam, also bei beiden, doch so schwer, dass sie bereit sind, für dieses winzige kleine Nein alles aufs Spiel zu setzen. Das zeigt im Grunde schon so die Keimzelle eigentlich von diesem nicht ganz Trauen. Ja, Gott, wir vertrauen dir, dass du uns über große Reichtümer Erlaubnis gegeben hast, aber dieses eine kleine winzige, da misstrauen wir dir. Klar flüstert dann die Schlange und sagt, na, Gott will nur nicht das. Sollte denn Gott das so gemeint haben, wie ist es denn? Klar sind das diese ganzen Zweifel, die da sich durch die Gedanken schlängeln. Und sicher gibt es da sowas wie Verführung. Aber es ist dieser kleine Keim in uns, seit Eva und Adam, der sagt, ihr dürft alles, was gut ist, nehmen und euch glücklich fühlen. Aber es gibt Punkte, da solltet ihr die Finger von lassen. Und genau da regt sich immer so ein bisschen der Keim. Vielleicht will Gott uns hier was ganz Tolles vorenthalten. Und darum geht es auch eigentlich bei diesem Spruch, den Gott dann Israel vorlegt. Denn es ist in dem Zusammenhang der 10 Gebote, wo Gott ja letztendlich sagt, sieh, ich lege euch heute vor den Segen und den Fluch. Und sagt ganz klar, was damit zusammenhängt. Er sagt nicht, so, du musst das jetzt machen, da gibt's gar nichts, was gesagt wird, ist Gesetz und Punkt. Er sagt, sieh, ich lege euch vor. Ich meine, da merkt man doch, welche große Freiheit eigentlich Gott uns immer wieder lässt. Es ist immer wieder die gleiche Freiheit und die hat auch letztendlich von Anfang an stattgefunden. Ja, mehr noch, diese Freiheit, die ist ja eigentlich Gottes Programm gewesen. Gottes Programm war nicht, den Menschen zu schaffen wie die Tierwelt, gut programmiert, klug, intelligent, aber durch dieses Programm namens Instinkt gesteuert. Das heißt, ein Tier, solange es nicht kaputt ist, sage ich jetzt mal, oder krank, handelt instinktiv. Instinktiv richtig. Erscheint uns nicht immer gut, aber eigentlich läuft das ja. Es gibt ja auch Menschen, die behaupten, wenn der Mensch nicht auf der Erde wäre, wäre alles paradiesisch. Könnte man sich vielleicht vorstellen, ja, ja, aber. Dann wäre die Welt eigentlich leer, dann würde sie so vor sich hin funktionieren. Alles ganz nett. Aber Gott hatte ja einen anderen Plan. Seine Schöpfung hatte ja eine Krönung. Und ich will das nochmal deswegen wiederholen, weil es eben zusammenhängt, ganz eng zusammenhängt mit seiner großen Liebe, dass er etwas schafft, was er im Endeffekt nicht mehr kontrollieren kann. Ich bin immer begeistert von diesem Aspekt seiner Liebe. Und für mich ist das der Kern und die Wahrheit, was Liebe bedeutet. Etwas freigeben. Etwas freigeben, dass ich es nicht mehr kontrollieren kann. Etwas so freigeben heißt wahrhaft lieben. Ansonsten ist es Manipulation, ist es Beherrschung oder Egoismus. Und für mich heißt es auch, dass Gott letztendlich, wenn er sowas schafft, mit diesem Risiko leben wollte und letztendlich auch umgekehrt eben nicht jedes kleinste Detail damit vorausplanen konnte. Sonst könnte man ja jetzt sagen, ja, ist ja komisch, wenn Gott das alles wusste, dann wusste er ja jedes Elend, was dann passierte. Für meine Begriffe, das ist meine persönliche Meinung, hat Gott nicht jedes Detail vorausgeplant. Er hat nicht vorausgeplant, dass du morgen in den Graben schleuderst oder übermorgen überfallen wirst oder selbst jemanden überfällst oder schlimme Dinge. Wie sollte Gott das vorausplanen? Würden wir einen kurzen Moment denken, Gott würde letztendlich wie ein Regisseur, der einen Filmregie führt, jeden einzelnen Schachzug, jeden Satz, jede Bewegung vorgeben, dann wäre das Ganze ein ganz mieses Theater hier. Ein ganz, ganz mieses Theater. Und der dahinter steht, das wäre für mich eine ganz schräge Figur. Ich kenne Gott anders und ich verstehe ihn anders. Ich verstehe genau da sein großes, ich hätte jetzt beinahe gesagt Problem, aber umgekehrt will ich lieber damit anfangen, was es ist, seine große Liebe. Er hat gesagt, okay Adam, okay Eva, ich baue da keinen Zaun um den Zaun, um den Baum, ich baue nicht elektrische Drähte oder Stacheldraht, ich lege euch keine Ketten an, dass ihr nur immer gerade so in die Nähe des Baumes kommt, ich hau euch nicht auf die Finger, ich vertraue euch, dass ihr mit der Freiheit, die ich euch gegeben habe, aus reiner Liebe umgehen könnt und mir vertraut, dass ich euch nichts vorenthalte, was gut für euch ist. Überhaupt gar nichts. Ich hoffe, ihr vertraut mir, dass wenn ich sage, es ist nicht gut für euch, dass es dann wirklich nicht gut ist. Und nicht denkt, der Alte hat ja gar keine Ahnung. Das können wir besser. Und das ist auch das Problem von Israel. Klar, Gott legt ihnen Segen und Fluch vor und er sagt, natürlich müsst ihr alle Gebote halten. Er macht es aber ganz offen. Er sagt, es ist eine ganz logische Konsequenz. Wenn ihr nicht diese Gebote haltet, dann lebt ihr eigenbestimmt. Dann seid ihr selber verantwortlich für das, was ihr dann tut, was euch geschieht. Aber dann kommt nicht angelaufen und beschwert euch, weil ich habe euch heute vorgelegt, Segen und Fluch. Und immer wieder schafft es Israel zu sagen, ja, wir wollen es. Schon als Mose mit den 10 Geboten ankommt, sagen sie, ja, genau das wollen wir. Und keine 2 Monate später tanzen sie um ein goldenes Kalb und haben wieder ganz andere Ideen, wie man vielleicht die Gunst der Götter positiv bestimmen könnte. Vergessen, dass das vielleicht der eine, der lebendige Gott ist. Es ist immer die freie Entscheidung. Das Gute wollen, da braucht man gar nicht lange fragen. Alle wollen das. Die Konsequenz oder die Bedingungen erfüllen, da wird es immer schwierig. Weil Gott hat ja eigentlich Bedingungen. Die sind gar nicht mal so groß. Aber es setzt Vertrauen voraus. Es setzt das Vertrauen voraus, wenn ich dem gehorche, wird mein Leben deswegen nicht schlechter. Und hier fängt das Misstrauen an, damals wie heute. Wenn ich mich dem anvertraue, wird mein Leben ja langweilig. Dann muss ich ja immer tun, was gut ist. Ah, die Jugendlichen gähnen schon, drehen die Augen nach oben. Ah, immer alles tun, was richtig ist. Das will doch keiner. Das ist viel spannender, mal Gesetze übertreten, Grenzen überschreiten. Viel, viel spannender und das macht doch das Leben aus. Das ist es doch wert. Und genau genommen, wer Bilanz zieht vielleicht von seinem Leben und mal guckt, wo sind die Dinge, wo ich mal wirklich Grenzen überschritten habe und mir Dinge genommen und erlaubt habe, die eigentlich nicht gut waren. Wie viel hat es hinterher an Gutem gebracht? Wie lange war das Gefühl, das war toll, das war enorm? Und wie schnell ist man letztendlich, behaupte ich jetzt, in eine vielleicht schlimme Abhängigkeit geraten oder im Grunde genommen in ein fürchterliches Elend. Aber das ist in dem Moment des Reizes immer die Schwierigkeit, dann wieder zurück zu besinnen, kann ich Gott vertrauen, dass er weiß, wie Leben gelingt? Kann ich Gott vertrauen, dass er eine Ahnung davon hat, was gut ist? Und auch für mich, obwohl ich doch individuell bin, ganz persönlich, ganz besonders, vielleicht jenseits von allem anderen. Und das ist auch heute noch so. Heute noch legt uns Gott beides vor und sagt, siehe, ich lege euch vor Segen und Fluch, den Segen, wenn ihr gehorcht den Geboten des Herrn, und den Fluch, wenn ihr nicht gehorchen werdet. Es ist ganz nüchtern, das Leben ist nüchtern. Alle Dinge werden sich erweisen. Welchen Weg du wählst, musst du gehen, und es wird passieren, es wird sich zeigen. Wenn Gott das alles nicht bis ins Detail vorausplanen konnte, dann hat er doch zumindest gehofft, dass es funktioniert. Er hat doch zumindest gehofft, dass sein Volk Israel nicht nur sagt, sie wollen den Segen, sondern dann auch gehorcht. Wo liegt das Problem? Er wollte doch das Gute. Und warum haben sie gegen jede Vernunft so oft sich dem widersetzt? Ein Stück weit habe ich das gerade schon ausgeführt, was in uns manchmal dazu führt, dass wir uns dem widersetzen. Aber irgendwo hat er doch gehofft, dass es funktioniert. Er hat doch von Anfang an gehofft, auch als es dann passiert war mit Adam und Eva und dieser Frucht der Erkenntnis, dass es wieder einen Weg gibt, Gemeinschaft mit uns zu haben, mit seinem Geschöpf, dem Menschen. Wenn man so die biblische Geschichte dann sich anschaut, dann gibt es ja ganz viele Beispiele, wo es dann immer wieder Brüche gab. Kurze Zeit später erschlägt Kain den Abel. Und Gott hofft trotzdem und warnt ihn vorher, dass das irgendwie noch gut geht. Aber es passiert. Dann greift Abraham ja selber in seine Geschichte ein und denkt, die Verheißung müsse er irgendwie alleine lösen. Und so weiter, bis schließlich irgendwie dieses ganze Volk immer wieder an vielen Stellen nicht schafft, das zu tun, was eigentlich gut wäre und was Segen bringen könnte. Ich glaube, Gott hat es immer gehofft und doch geahnt, dass es vielleicht schief geht, weil er vorausschauend, weise, allwissend, sagen wir, ist. Allwissend heißt aber nicht, dass er plötzlich aufhebt, was er von Anfang an so geschaffen hat. Er hebt nicht auf die Freiheit, die du hast. Er hebt nicht deine Freiheit auf, zu entscheiden, welchen Weg du gehst. Er legt dir vor, Segen oder Fluch, immer wieder, jeden Tag. Und du darfst entscheiden. Und du musst aber auch die Konsequenz tragen, wenn es schiefgegangen ist. Und ich denke, jeder kann zu dem Punkt zurückkommen, an dem er weiß, hier habe ich eigenwillig gehandelt. Hier habe ich nach meinem Kopf entschieden und nicht nach Gottes Willen. Das gelingt uns auch heute noch. Es war sein allerletzter Plan, wenn das alles nicht gelingt, dass er dann ans Äußerste geht. Was hat er gemacht? Sein Original, das Original, in dem der Mensch ja geschaffen ist. Und wir haben Hinweise in der Bibel, dass Jesus unser Original ist, nachdem wir gebildet wurden. Sein einziger, sein vollkommener, er, der ohne Makel, der perfekt ist, der Gottgleiche, er soll das ganze Kaputte, das Fehlerhafte, das Kranke, das Unreinige, das Unfähige und das Trennende auf sich und mit sich in den Tod nehmen. Er, der Einzige, der von Anfang an dabei war, ist der letzte Ausweg. Welch ein Opfer ist das? Welch eine Entscheidung? Gab es denn überhaupt keinen anderen Weg? Vielleicht den Menschen noch eine Chance geben? Ja, ich sag euch, wie viele Chancen denn noch? Wer das Alte Testament mal durchgelesen hat, dem wird es irgendwann elend bei den ganzen wiederholten Versuchen, wie Gott seinem Volk zeigen will, ihr wählt den falschen Weg. Im Grunde genommen wählt ihr den Fluch. Ihr wollt zwar den Segen, aber ihr wollt nicht gehorsam sein. Ihr glaubt, das wäre nicht gut oder schafft es nicht, was auch immer. Oder er könnte doch den Menschen einfach so allen vergeben, pauschal, pauschale Vergebung für alle. Das wünschen sich viele, das ist so, ach ja, eigentlich darf Gott gar nicht so hart sein, oder? Der ist doch lieb. Und klar, so nachvollziehbar das ja ist, dass Gott letztendlich immer vergibt, muss man doch in der harten Realität sagen, er kann doch nicht plötzlich aus seiner Gerechtigkeit herausfallen. Er kann doch nicht sagen, so jetzt allen wird vergeben. Denn ja, klar, weiß ich schon, der Teufel steht an erster Stelle und sagt, hier, ich auch. Alles Kaputte, alles Furchtbare, alles Grausame, alles, was man überhaupt nicht erzählen will, würde plötzlich versöhnt, würde vergeben. Das funktioniert nicht. Es würde am Ende umgekehrt alles kaputt machen. Denn das Böse würde regieren und das Böse kann mit seiner Boshaftigkeit und seiner zerstörenden Kraft immer viel mehr zerstören, als je irgendwelches Gute aufgebaut würde. Das ist das Fatale. Es braucht nur einen Dummen, der einen Damm zum Einreißen bringt, den man mit tausenden klugen Menschen aufgebaut hat. Und daher kann das nicht funktionieren. Gibt es diesen Ausweg auch nicht. Es würde alles zerstören. Und leider ist ja auch heute die Kraft des Bösen auf der ganzen Welt in seiner ganzen hässlichen Auswirkung zu sehen. Nein, es gab keinen anderen Weg. Und darum sagt Jesus auch, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und niemand kommt zum Vater außer durch mich. Aus dem Siehe, heute lege ich euch Segen und Fluch vor, wird nun ein Siehe, ich habe alles getan. Es ist vollbracht. Gilt denn das Alte jetzt nicht mehr oder gilt es noch? Nein und ja. Nein, weil ein neuer Bund geschlossen wurde. Und ja, weil jetzt im Grunde genommen nur das Fundament anders gelegt wurde. Das Fundament, auf dem das geschehen soll, was Gott ursprünglich im Sinn hatte. Er wollte Gemeinschaft mit dem Menschen. Wir erinnern uns, er wollte ein ungetrübtes Verhältnis zwischen uns Menschen und sich selber. Dieses ungetrübte Verhältnis wurde getrübt durch Ungehorsam, durch Misstrauen. Und was hat er gesagt, als er sah, wenn ich es euch noch so oft erzähle und erkläre, ihr schafft es scheinbar nicht, sagt er in Jeremia 31, 33, das soll der Bund sein, den ich mit dem Hause Israel und damit auch mit denen, die zu Gott gehören, schließen will, nach dieser Zeit, spricht der Herr, ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben und sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein. Er sagt, ich will es nicht mehr auf steinerne Tafel schreiben, ich will daraus kein Gesetz mehr machen, ich will es ihnen ins Herz und in den Sinn schreiben. Ein anderes Fundament wird gelegt. Im Hesekiel 36 finden wir eine ähnliche Aussage, Hesekiel 36, Vers 26. Und ich will ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ich will meinen Geist in euch geben. Also steinernes Herz kann man jetzt ja sagen, dass die 10 Gebote, das war das steinerne Herz. Das war so Ehern, das war so Rums, das muss aber jetzt. Und das fleischerne Herz, das ist das sensible, mitfühlende Herz, das einfach spürt, das hat Sinn, das einfach nicht über den anderen hinweg für sich, sondern den anderen sehend und liebend eben auch erhalten kann. Ich will euch ein fleischernes Herz geben. Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen. Und jetzt kommt der wichtige Teil, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Hey, das Fundament ist gelegt. Jesus hat nicht gesagt so, ich vergebe euch und jetzt macht weiter mit eurer Scheiße. Entschuldigung, das harte Wort. Nein, hat er nicht. Er hat gesagt, es hat Blut gekostet, es hat Schweiß und Tränen gekostet. Wir feiern Grünen Donnerstag, das heißt eigentlich Rheindonnerstag. Das ist der Donnerstag, wo Jesus wirklich bis in die tiefste Tiefe erschüttert war, weil er vor sich hatte einen Weg, den keiner gehen will. Er hat das Fundament gelegt, weil er gesagt hat, ich habe diesen ganzen Kram, dieses ganze Furchtbare, dieses ganze Finsterne, habe ich getragen. Es lag auf mir. Es war keiner mehr da. Selbst Gott musste sich entfernen. Wie sollte Jesus sterben, wenn Gott in ihm ist? Gott kann nicht sterben. Und er ist mit in die Totenwelt damit gegangen. Er hat ein neues Fundament gelegt, damit wir die Gebote Gottes halten können. Nicht im stumpfen, ja, ich mache jetzt mal das erste Gebot und dann das zweite und dritte, sondern dass wir letztendlich ein liebendes Herz haben, ein fleischernes, ein Herz, was weiß, es ist nicht gut, wenn man etwas tut, wo Gott sagt, oh oh. Und Gott wird auch heute letztendlich dich laufen lassen. Er wird auch heute sagen, entscheide dich. Du kannst auf mich hören. Und wenn Gott mit seiner Stimme etwas sagt, ist es nicht so, dass das immer die Trompeten sind, die da gellen. Manchmal wünschen wir uns das vielleicht. Aber oft ist es so, dass Gott mit leiser Stimme sagt, was du davor hast, überlege gut. Und dass wir letztendlich, wenn wir ehrlich sind, so manches Mal sagen, ich will das aber jetzt. So. Und wir meinen auch, dass das richtig ist und suchen nach Zeichen, ob Gott das vielleicht segnen könnte. Und dann laufen wir unseren Weg und merken, es ist gar nicht so toll, wie wir dachten. Und vielleicht kommen wir dann irgendwann zurück und sagen, Herr, hier stimmt was nicht. Ich hoffe, dass wir zurückkommen. Also das Fundament ist gelegt, aber wir sind die, die entscheiden, was wir darauf aufbauen. Jesus hat uns vergeben, durch Jesus hat uns Gott vergeben. Wir können Gemeinschaft haben, er kann wieder mit uns kommunizieren. Aber das kann auch betrübt werden. Da gibt es wunderbar viele Möglichkeiten, dass unsere Beziehung zu Gott so richtig betrübt wird oder gar zerstört. Sind wir voll in der Lage zu. Ja, wir haben Fähigkeiten und wir haben auch die Fähigkeit, so richtig daneben zu liegen. Und dann ist es gut, wenn wir es unterscheiden können und noch besser, wenn wir uns ihm ergeben und sagen, okay Herr, du siehst, ich will eigentlich da was ganz anderes. Und vielleicht sind wir so ehrlich zu sagen, ja, ich will das andere, weil. Und dann durchschauen wir vielleicht diesen Trug, den wir manchmal auch gerne mitmachen. Und ich sage euch, wenn wir es schaffen, das Jesus zu geben, und gar nicht lang rumeiern und sagen, okay, ich muss aber als Christ, ich darf das nicht und wie auch immer. Und sagen, ich kapituliere, ich schaffe es einfach nicht mehr. Da passiert was Neues. Er ändert es, er kann es. Wenn wir uns ihm ergeben. Also tun wir das. Heute noch mit Jesus umso leichter, auch wenn es oft nicht leicht ist. Amen.